Wir sind in 1. Petrus 3, Vers 1 bis 7 und es geht um die Unterordnung der Frau. Sehr heißes Thema heute und ich bin gespannt, wo wir landen. Vielleicht kennt ihr dieses Buch, Männer sind anders, Frauen auch. Da heißt es ja, dass die Männer vom Mars kommen, die Frauen von der Venus. Und da haben sie irgendwann gemerkt, ach, da gibt es ein anderes Geschlecht. Und dann haben sie sich getroffen und haben das so erstmal respektiert. Der andere ist von einem anderen Planet, mit dem muss ich, um den zu verstehen, muss ich da viel besser zuhören und auf den achten. Und irgendwann haben sie sich aber aneinander gewöhnt. So eine Zeit lang war es verboten, eigentlich wissenschaftlich zu recherchieren, ob Männer anders sind und Frauen auch, sondern man hat eigentlich gesagt, das ist soziokulturell, also ist alles angeeignet in der Kultur. Aber wenn ich meinen Kindern zuschaue, dann muss ich sagen, ich glaube, das stimmt nicht, weil mein Sohn will immer Fußball spielen und meine Töchter, die spielen halt gern so Rollenspiele, wo sie sich verkleiden als Prinzessin, ohne dass wir ihnen das beigebracht haben. Das war schon immer so. Mein Sohn spielt schon immer mit Autos. Ich glaube, das hat ihm niemand beigebracht. Also man könnte sagen, Männer sind anders, Frauen auch. In dem Buch geht es weiter und dann sagt er, dass Männer sind Waffeln, wie so Waffeln, die denken in so Strukturen. Und Frauen sind wie Spaghetti, die sind mehr so, die nehmen alles gleichzeitig wahr. Also wenn Männer quasi in so Kästchen denken, heißt es, wenn sie in diesem Kästchen agieren, dann sind sie nur hier fixiert. Dann darfst du sie nicht ablenken, die können nur eine Sache gleichzeitig. Dann kannst du nicht von der Seite jetzt noch was anderes fragen, das nervt dann, weil sie müssen sich jetzt hier konzentrieren. Frauen hingegen, die nehmen immer so dieses ganze Bild wahr, die können hier mit ihr reden und sehen noch da drüben, dass ihr Kind gerade Hunger hat und sagen, gib mal noch dem Kind einen Schnuller oder was zu essen. Das ist ein Unterschied. In der Kommunikation, ganz wichtig, der Mann ist, wenn es ein Problem gibt, die Frau kommt nach Hause und sagt, hey, heute bei der Arbeit, das hat mich so genervt, mein Chef hat mich geärgert und dann kam die Lieferung nicht und die Ware kam nicht und es war so eine Unruhe drin. Der Mann sieht in dem nur ein Problem. Er ist in seinem Kästchen und er versucht jetzt dieses Problem zu lösen. Und er hört so lange zu, bis er das Problem erfasst hat. Die Frau will aber gar nicht die Lösung des Problems, sondern sie will durch Sprechen in so ein Denksprechen reinkommen, will das nur kommunizieren. Wenn er aber die Lösung vom Problem hat, dann holt er die Globusmütze raus, Globus ist ein Baumarkt, setzt die auf und fängt an, das Problem zu lösen und präsentiert ihr die Lösung. Sie fühlt sich dann gar nicht verstanden, weil er dann nicht mehr zuhört und plötzlich haben wir ein wirkliches Problem. Also er hört ihr nicht zu, sie fühlt sich nicht verstanden und er fühlt sich nicht verstanden, weil sie die Problemlösung nicht akzeptiert. Was will ich sagen? Ich glaube, wir haben es wirklich mit zwei verschiedenen Geschlechtern zu tun. Und jetzt finden wir das tatsächlich auch in der Bibel. Heute Morgen spreche ich über die Unterordnung der Frau. Vielleicht mache ich es gar nicht so lang, dann könnt ihr mir auch noch Fragen stellen, wenn ich das schaffe. Und um das zu verstehen, wo Paulus am Schluss landet, wenn er sagt, der Mann ist das Haupt der Frau, müssen wir zum Schöpfungsbericht gehen, weil hier werden die ersten Entscheidungen getroffen. Also gehen wir zum Schöpfungsbericht. Es gibt ja zwei Schöpfungsberichte, weil das Hebräische hat immer so diese zwei Seiten der Medaille. In diesem ersten Bericht wird die Frau geschaffen und es wird festgestellt, dass der Mann eine Hilfe braucht. Luther übersetzt sogar Gehilfin. So, hier wird jetzt die erste theologisch tiefgreifende Entscheidung getroffen. Wir haben schon zwei eigentlich jetzt, der Mann ist das Haupt und die Frau die Gehilfin. Wie fühlt sich das an für euch Männer? Wie fühlt sich das an für euch Frauen? Und dass sie auch Gehilfin ist, also so ein bisschen untergeordnet. Ja, was wäre deine Stellung anders zur Frau gegenüber Gott? Und deswegen erkläre ich das Wort Eser ist die Hilfe, Gehilfin ist nicht gut übersetzt von Luther. Kenecto, was hier wirklich steht, ist, dass sie dem Mann hilft, aber mehr so im Sinne einer Rettung, weil der Mann alleine nicht existieren kann. Er braucht die Frau. Also sie ist keine Gehilfin, die ihm dient, sondern sie ist die Ergänzung. Und jetzt haben wir hier eine Stadt, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo das ist, aber was hier typisch ist, ist diese Stadtmauer drumherum. Das ist jetzt nur archäologisch ausgegraben, ist nicht ganz fertig. Und ganz typisch ist dieses Sechskammertor hier, so in diesem Bereich. Also wir haben in alten orientalischen Städten, auch eine von Salomo errichtet, ein Tor, und das hat 6 Kammern. Und wenn du in eine Stadt wolltest, musstest du durch dieses Tor gehen. Hier standen jetzt tatsächlich Soldaten, hier oben auf den Mauern auch, um die Stadt zu verteidigen. Und die Stärke dieses 6-Kammer-Tors, oder es gab es auch mit 8 Kammern, lag darin, dass man da nicht so leicht durchkam. Man musste ja, der schwächste Punkt war immer das Tor, aber hier bist du nicht einfach durchgekommen. Hier war vielleicht noch so eine Kanone, ein Schwert, keine Ahnung. Hier hat man sich auch getroffen, wenn es was zu verhandeln gab. Hier waren auch noch so Räume, so, da war man irgendwie. Und diese 2 Kammern standen sich gegenüber. Und wenn hier im Schöpfungsbericht von Esa Kenecto die Rede ist, dann ist die Rede davon, dass das hier der Mann ist und das hier ist die Frau. Die Frau ist deswegen die Hilfe, aber mehr im Sinne einer Rettung, nicht im Sinne einer Gehilfin, weil sie ihm das Gegenüber ist. Und in dem Gegenüber kommt diese Vollkommenheit der Ehe und der Berufung des Menschen zu tragen. Der Mensch ist berufen, zu zweit zu sein und soll gemeinsam über diese Erde herrschen. Das war seine Berufung und sich dann vermehren und so weiter. Ich finde es richtig gutes Bild. Die Frau ist das Gegenüber. So, und jetzt werden schon die ersten theologischen Entscheidungen getroffen. Die Frau wird aus der Rippe des Mannes geschaffen. Die Frau wird als Gehilfin übersetzt. Und Paulus bezieht sich jetzt noch auf diesen Schöpfungsbericht und sagt, der Mann ist das Haupt der Frau. Und hier möchte ich schon einhaken. Also hier wird schon die erste Entscheidung getroffen. In diesem Gegenüber und gemeinsam. Jetzt wird eine Entscheidung getroffen über eine Rollenverteilung. Die gibt es aber im Schöpfungsbericht nicht. Es gibt keine Hierarchie hier. Wir sind ganz am Anfang. Wir lassen das von Paulus jetzt mal weg. Wir sind hier. Es gibt eigentlich nur das Gegenüber, das Gemeinsam. Und somit ist die Frau die Hilfe, aber auch der Mann die Hilfe. Das ist alles gegenseitig. Es gibt hier keine Hierarchie. Der Auftrag an den Menschen ist für beide, für das Ehepaar, für Mann und Frau. Und hier sind wir bei der Urbestimmung des Menschen, sie sollen gemeinsam über diese Erde herrschen. Und hier trefft ihr jetzt in eurem Kopf schon die erste Entscheidung. Entscheidet ihr euch dafür, dass der Mann das Haupt ist, dann sagt ihr, dass alles, was danach kommt, ist immer eine Rangordnung zwischen Mann und Frau. Oder entscheidet ihr euch dafür, dass der Schöpfungsbericht was Gemeinsames sieht, dann werdet ihr alles aus diesem Blickwinkel entscheiden. Viele von uns treffen die Entscheidung, hier gibt es eine Rangordnung, die Frau ist aus der Rippe genommen vom Mann, so argumentiert auch Paulus. Und deswegen ist alles immer in dieser Hierarchie zu verstehen. Also es wird immer darum gehen, um eine Unterordnung der Frau. So, jetzt kommt Jesus und dann sprechen sie ihn an und sagen, hey Jesus und so, wie ist denn das mit Scheidung, mit Ehe und so, wie ist denn das? Und dann sagt Jesus, hör mal zu, am Anfang hat der Gott Mann und Frau geschaffen, er schuf sie als Mann und Frau, und dann sagt er irgendwann, und ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Er bezieht sich auf den Schöpfungsursprung. Und jetzt haben wir hier mit Jesus, eine Hermeneutik nennen wir das, aber er gibt uns quasi eine Anweisung, wie wir Bibel auslegen sollen. Nämlich immer, dass der Wunsch Jesu ist zum Schöpfungsbericht, zu dem, was ursprünglich war, dahin will er zurück. Jesus will also immer diesen Zustand von Ehepaaren, von dieser Gemeinsamkeit, da will Jesus immer hin. Das ist seine Hermeneutik, also seine Art, wie er Bibel versteht. Und jetzt passiert aber Folgendes, das ist der Ursprung. Der Sündenfall kommt rein und jetzt spricht Gott ein Strafwort und er sagt, die Frau muss dem Mann untertan sein oder andersrum, der Mann sei Herr über dich. Also, wir haben jetzt einen neuen Zustand, nicht mehr der Schöpfungszustand, sondern nach dem Sündenfall tatsächlich der Zustand, der Mann ist Herr über die Frau. Das ist aber ein gefallener und sündiger Zustand. Und als Jesus kommt, versucht er eigentlich immer wieder den Schöpfungszustand herzustellen durch sein Reich. Das ist nicht die Absicht, aber es zeigt sich dann in allen Kulturen. Alle Kulturen werden von Vätern und Männern regiert, das bildet sich später heraus. Und wir haben immer diese patriarchalische Kultur, in der Männer die Herren sind und Frauen sich einordnen und unterordnen. Meine Frage an dich heute, welche Entscheidung triffst du? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ich kann ja wirklich argumentieren. Ich habe, glaube ich, über 40 Seiten zu dem Thema ausgearbeitet. Aber du triffst eine Entscheidung. Triffst du eine Entscheidung, dass die Frau sich unterordnen muss? Oder triffst du die Entscheidung, dass Mann und Frau gemeinsam dazu berufen sind, zu herrschen? Und diese Entscheidung entscheidet darüber, wo du heute mit mir landest. Jetzt gibt es im afrikanischen Raum oder auch in anderen Räumen immer so ein paar Männer, die sagen, die Eva, die hat ja von der Frucht gegessen, die ist schuld. Deswegen auch der Fluch dann über die Frau. Ich sehe das aber anders. Ich sehe eher eine Passivität des Mannes als Problem. Weil der saß ja schließlich dabei und hat nichts gesagt. Warum eigentlich? Der hat es einfach geschehen lassen. Wenn wir in heutige Gemeinden schauen und es analysieren, ist das Problem, was wir in Gemeinden haben, nicht das Problem, dass Frauen sich nicht unterordnen, sondern die Passivität des Mannes. Und jetzt haben wir eine Verzerrung, also die Unterordnung ist eine Folge der Sünde oder die Herrschaft des Mannes, das ist nicht Gott gewollt. Jesus möchte das immer aufheben durch das Reich Gottes, er stellt die Frau immer gleich. Paulus sagt auch, es sind weder Juden noch Griechen, weder Frauen noch Männer. Sie wollen das immer aufheben, weil es ist ein Fall und ein Sündenproblem. Jetzt haben wir eine Passivität des Mannes. Jetzt habe ich mich gefragt, woher kommt die? Und sie kommt daher, dass der Mann diese Unterordnung einfordert und die Frau abwertet in ihrer Rolle als Frau. Er sagt quasi, so wie es in manchen Theologien ist, die Frau ist das Problem, sie hat diesen Apfel zuerst gegessen. Das gibt es wirklich. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird die Beziehung zwischen Mann und Frau dadurch zerstört. Durch die Haltung des Mannes. Eigentlich war es ja so gedacht, dass sie gemeinsam agieren. Aber es hat sich eingeschlichen, durch die Geschichte zieht sich das durch, dass der Mann es nicht schafft, mit der Frau gemeinsam zu agieren. Und deswegen ist diese Sache mit der Unterordnung, ohne jetzt mal zu sagen, das ist richtig oder falsch, aber dort, wo es missbraucht wird von Männern, wird es in Gemeinden zum Problem und es ist offensichtlich, dass die Gemeinde deutschlandweit in vielen Freikirchen an Männermangel leidet, die passiv sind, weil sie nicht auf diese gemeinsame Ebene kommen. Und das ist eine Arroganz von Männern und die stelle ich in Frage. Und ich frage mich, ob Männer da nicht umkehren müssen, wir als Männer. Und es erkennen müssen, dass wir doch mit unserer Frau gemeinsam berufen sind, in unserer Familie da zu sein für unsere Kinder, in der Gemeinde zu dienen. Ich fordere quasi heute Morgen nicht die Frauen heraus, euch unterzuordnen, weil das können die meisten Frauen schon. Damit haben sie sich eigentlich abgefunden. Die Frau ordnet sich unter, die schweigt in der Gemeinde. Ja, vielleicht darf sie Moderation machen, Abendmahl eher nicht. Das haben die Frauen eigentlich akzeptiert überall. Aber die Männer, eigentlich geht es um die. Und jetzt kommt eigentlich das Phänomen, ich mache jetzt mal einen großen Sprung zum Paulus. Erstmal sagt er ja in Galater 3, Vers 18, ne? Es gibt weder Mann noch Frau. Also Jesus macht ja den Sündenfall rückgängig durch seinen Tod am Kreuz, durch das Reich Gottes. Und Jesus bringt jetzt diese Gleichheit wieder von Mann und Frau, also nicht mehr das Volk Gottes entscheidet jetzt, ob du gläubig bist, sondern deine eigene Entscheidung, das gilt auch für Frauen. Sie können jetzt auch den Heiligen Geist empfangen und das ist Mann und Frau, ist da gleich. Der Geist wird auf alle ausgegossen. Und Paulus bestätigt es und sagt, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. alle in Christus, und das ist diese neue Realität, sind alle gleich. Männer sind wie Waffeln, Frauen wie Spaghetti, steht hier. Genau, und dann kommen wir zu Epheser 5. Und hier geht es auch um die Unterordnung. Und jetzt kommt Paulus und bringt was komplett Neues für diese Kultur. Er spricht von einer gegenseitigen Unterordnung. Die Frau weiß ja schon, wie sie sich unterordnen soll, das ist schon klar. Braucht er gar nicht mehr erklären. Und jetzt aber der Mann, wie soll er die Frau behandeln? Er soll sie behandeln und lieben, wie Christus die Gemeinde. Und er hat Philipper 2, Vers 5, wo es heißt, Christus hat die Gemeinde so geliebt, dass er sich selbst dahin gab. Das heißt, Paulus bringt was komplett Neues jetzt, aber nicht für die Frau, sondern für den Mann. Nämlich der Mann soll sich unterordnen unter die Frau oder er soll sie lieben. Und wie? So wie Christus die Gemeinde. Also auch hier wieder die Herausforderung an den Mann und die Herausforderung an uns Männer, also mich auch. Wir sind gefordert, umzudenken. Nämlich, wir sollen lieben wie Christus die Gemeinde. Und daher kommt die Autorität. Ich habe letztes Mal über die Exousia gesprochen, über die Autorität. Ex heißt aus heraus, Usia aus dem Seienden. Die Autorität als Menschen, aber auch als Männer, kommt immer aus dieser Beziehung mit Gott, aus dem Seienden. Und sie kommt nicht aus diesem Herrschaftsanspruch, diesem Autoritätsanspruch, der sich von der Bibel ableitet, dass wir herrschen sollen, sondern sie kommt aus der Beziehung zu Christus. Und die Autorität wird umso größer, je mehr wir Männer bereit sind, den Frauen zu dienen und sie zu lieben wie Christus. Dann haben wir wahre Autorität, dann werden sie uns ernst nehmen, sie werden sagen, hey, ich höre mal, was mein Mann sagt, weil der ist immer so inspiriert, was der von Christus sagt. Statt dass wir Männer diesen anderen Weg gehen und diesen Herrschaftsanspruch und sagen, du musst dich unterordnen, du musst halt tun, was ich sage. Dann wird die Frau das vielleicht machen, aber nicht in Ehre und Respekt, sondern sie macht es halt, weil sie denkt, sie muss es machen. Jetzt wollte ich ja nicht so lange machen, ich mache jetzt noch 5 Minuten, dann könnt ihr Fragen stellen oder wir machen halt vielleicht nächstes Mal weiter. So, und jetzt komme ich noch mit einer steilen Behauptung. Es gibt jetzt die Frage der Unterordnung eben. Und die Hauptentscheidung ist, dass Paulus sagt, der Mann ist das Haupt, bezieht sich auf die Schöpfung. Und jetzt treffen wir eine Entscheidung, ist das jetzt für alle Zeit gültig, dass der Mann das Haupt ist und die Frau sich unterordnet, oder ist es kulturell? So, die zweite Entscheidung, die wir in der Bibelauslegung treffen, ist, Mann ist Haupt, Frau ordnet sich unter. Ist das eine kulturelle Entscheidung von damals? Oder es ist eine grundsätzliche Sache, es gilt für alle Zeit. Ich sage, soll ich es euch verraten? Nein. Für alle Zeit gültig? Kulturell? Ich nehme jetzt ganz kurz noch Zeit, euch die Kultur aufzuzeigen. Ich mache es jetzt so mündlich, ich komme ein bisschen näher, damit ihr ein bisschen mehr Kontakt mit mir habt. So, jetzt gehen wir mal zurück, das 7. Jahrhundert vor Christus. Da kommen die ersten griechischen Philosophen. Wir sind im Mittelmeerraum. Ne? Alexander der Große, 3. Jahrhundert vor Christus, erobert dann dieses Reich, diesen ganzen Mittelmeerraum. Er geht bis Indien. Wir haben jetzt Einflüsse aus Indien, Einflüsse aus Griechenland und wir haben eine Vermischung dieses ganzen Götterkultes. Und wir haben eine ganz starke patriarchalische Gesellschaft, der Mann ist hier der Chef und die Frau ordnet sich unter und die hat zu Hause sein, ihre häuslichen Pflichten zu erledigen und der Mann ist der, der im öffentlichen Leben ist und die Frau ist zu Hause. Wir haben dann im 2. Jahrhundert die ersten Rabbiner, die im Judentum ganz stark das betonen, dass die Frau ihre häusliche Pflicht erfüllt und zu Hause sein soll. Das Gleiche haben wir im Griechentum, wir haben von diesen Philosophen eine ganz starke Abwertung der Frau, auch die Frau wird hier als diejenige beschuldigt, die den Sündenfall verursacht hat. Dann haben wir so im 2. Jahrhundert, kommen die Römer an die Macht, wir müssen es so verstehen, der Mittelmeerraum ist von dieser griechisch-hellenistischen Kultur geprägt, die die Frau zu Hause nur am Herd sieht und der Mann im öffentlichen Leben. Und die römische Kultur sieht es genauso. Aber hier kommt jetzt der Aspekt der Ehre hinein. Der römische Mann ist der Pater des Hauses, der Pater Familie ist der Vater des Hauses. Und die ganze Familie muss tun, was der Vater sagt, aber es geht darum, er muss geehrt werden. Und das wird sogar im Römischen Reich per Gesetz festgelegt. Die Ehre des Mannes und wie er öffentlich dasteht, ist ganz wichtig. Und die Frau und die Familie und die Kinder und auch die Sklaven, die müssen das alles unterstützen. Das heißt, gesellschaftlich, hellenistisch und diese römische Kultur, muss die Ehre des Mannes, ist das Wichtigste. Da müssen alle dazu beitragen. Und deswegen müssen Sklaven sich unterordnen. Sonst wird die Ehre des Mannes beschädigt. Und das ist gesetzlich festgelegt im Römischen Reich, damit das Reich nicht zersplittert. Man sagt, das hält das Reich zusammen. Und so müssen sich auch die Frauen unterordnen. Wenn die Ehre des Mannes zerstört wird, wird die Gesellschaft zerstört. Und jetzt kommt Jesus in diese Zeit hinein. Auch diese jüdische Ideologie ist die gleiche. Dieser Ben Sirach spricht ganz stark gegen die Frauen, dass die Frau eben diese ist, die zuerst vom Apfel gegessen hat. Immer wieder wird die Frau beschuldigt. Und jetzt kommt Jesus und Jesus macht was komplett Neues. Er stellt die Rolle der Frau her und sagt, hey Leute, ich gehe jetzt mit euch zur Schöpfungsordnung zurück. Er stellt sich gegen die Rabbiner, er tut ja immer gegen die Pharisäer und sagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Er hebt die Frau empor, er sagt, schaut mal, die hier das Öl zu meinen Füßen, meine Füße gesalbt hat, die ist sogar besser wie ihr, die hat es besser gecheckt wie die Jünger. Jesus hebt die Frau hoch, er bringt sie in eine absolut neue Stellung. Und er bringt sie zurück zu dieser Schöpfungsordnung. Er bringt die Frau an den Punkt, dass er sagt, sie ist gleichwertig. Sie hat genauso an diesem Reich Gottes teil. Er hebt diesen Unterschied auf zwischen Mann und Frau. Und jetzt mache ich den Sprung zu Paulus. Jetzt entstehen ja die ersten Gemeinden. Und es entsteht eine Kultur der Freiheit, indem er sagt, alle sind jetzt gleich. Also Paulus hebt den Unterschied zwischen Mann und Frau auch wieder auf und sagt, die sind beide gleich vor Gott. Aber er kennt seine Kultur und er weiß, das sensibelste Thema in der römischen Kultur ist die Ehre des Mannes, wie er öffentlich dasteht. Das ist auch heute oft noch so, die Ehre des Mannes, auch in Gemeinden ist ganz wichtig, wie steht der Mann da? Das ist für einen Mann einfach auch wichtig. Und deswegen, jetzt passiert was in den Gemeinden, die Frauen dürfen plötzlich prophezeien, sehen wir in Korinther, die Frauen sind auch vom Geist erfüllt, die Frauen haben plötzlich eine komplett neue Identität. Wow, die Frauen! Aber das ist ein ganz sensibles kulturelles Thema, das wird unter römischem Recht sogar bestraft, wenn Frauen zu groß rauskommen. Und so war das in Ephesus zum Beispiel, wenn die Frauen dann so Schmuck getragen haben, so im Tempel und sich die Haare so hoch geflechtet haben. Da war so eine Tendenz, gerade unter reichen Frauen, dass man so ein bisschen, so sich zu sehr zeigt. Und es war eine Bedrohung in der römischen Kultur. Und deswegen schreibt Paulus, ihr Frauen, ihr habt jetzt eine neue Freiheit in Christus und das ist richtig gut und nutzt die aus und ihr dürft prophezeien in der Gemeinde. Ihr dürft plötzlich öffentlich wirken, das durften sie vorher gar nicht. Aber ihr Frauen und ihr Sklaven und ihr Kinder, ordnet euch unter. Und aus meiner Sicht sagt er das aus kultureller Rücksichtnahme, weil er weiß, diese neue Kultur des Evangeliums, die ist sowieso schon so revolutionär, die wird sowieso alles umwälzen. Und er weiß um die Bedrohung der Römer, dass die Gemeinden zerstören und Verfolgung kommt. Und deswegen schreibt er, ordnet euch unter. Deswegen folgere ich Schluss, das ist kulturell, dass Frauen sich unterordnen müssen. Weil in der Praxis, in den Gemeinden, sieht es überall anders aus. Und heute können wir nicht mehr diese generelle Unterordnung der Frau als theologisch predigen, weil wir haben eine neue Kultur. Das Evangelium wirkt immer in die Kultur hinein. Wir müssen gucken, was macht die Kultur und wo ist eben diese ewig gültige Ordnung noch. Ich behaupte, es ist keine ewig gültige Ordnung, die Hierarchie zwischen Mann und Frau, sondern es ist eine Folge der Sünde. Die ewig gültige Ordnung ist, dass Mann und Frau gemeinsam aktiv sind und so auch in der Gemeinde. Und Probleme sehe ich nur dort, wenn Frauen in der Gemeinde zu viel Raum haben, das sehe ich schon ein Problem. Aber es ist nicht das Problem der Frau, sondern die Frau nimmt deswegen so viel Raum ein und macht so viel und begibt sich dadurch auch in eine gewisse Gefahr, weil der Mann zu passiv ist. Im Prinzip sollten sie gemeinsam da stehen und im Prinzip sollte der Mann da stehen. Wenn ich aus Gemeindebewegung alle Frauen rausnehme, fangen wir bei uns an, dann bin ich im Gemeinderat alleine. Fangen wir bei der Moderation an, gibt es keine Moderation mehr. wir können die Frauen nicht rausnehmen. Und wir machen es ja auch gar nicht in der Praxis. Wir lassen Frauen moderieren. Wir geben ihnen eigentlich schon genug Raum. Aber in der Theologie glauben wir eigentlich, dass die Frau sich eigentlich unterordnen soll. Es sollte eigentlich ein Herd. Aber in der Praxis geht es gar nicht mehr ohne die Frauen. In China sind es die Frauen, die die Kirche gegründet haben. Es sind die Frauen ohne die Frau, die Frauen, weil die Männer zu passiv sind. Jetzt wollte ich ja eigentlich heute Mut machen. Habe ich das jetzt geschafft? Nee, habe ich noch nicht, oder? Ich wollte ja den Frauen Mut machen, aber ich will auch den Männern Mut machen. Dass wir uns darauf einlassen, auf das Jesus von uns will. Er will, dass wir mit ihm an den Start kommen, dass wir geistlich werden, dass wir uns demütigen, dass wir Buße tun, dass wir als Männer in diese Berufung reinkommen, auch für die Familie da zu sein. Und wir haben diesen Autoritätsvorsprung, wir sind das Haupt, dem widerspreche ich nicht. Weil das ist die Folge des Sündenfalls. Diese ganze Gesellschaft ist von Männern regiert, das kann man nicht wegmachen. Die Frage ist, wie nutzen wir Männer das aus? Fordern wir Unterordnung ein? Oder sagen wir, ich nutze das positiv aus, indem ich hier hinstehe, für meine Familie da bin und gemeinsam mit meiner Hilfe und mit meinem Gegenüber agiere.